Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendblatts.
Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Rewe. Wir von Rewe wissen, dass sich aus kleinen Dingen Großartiges entwickeln kann. Deshalb fördert die Rewe-Lokalpartnerschaft gezielt kleine und mittlere Betriebe vor Ort. So stärken wir den ländlichen Raum und helfen, das Wissen und die handwerklichen Fähigkeiten zu bewahren. Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die Rewe-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist mal wieder Schmeckszeit. Angelika Hilmer und ich heißen Sie herzlich willkommen zum Ernährungspodcast Ihres Hamburger Abendblattes. Bei Schmeckts beschäftigen wir uns mit einem Thema, das ja schon wirklich alle angeht, mit der Ernährung nämlich. Was essen wir, wie und wo entstehen unsere Lebensmittel? Wer sind die Menschen, die sie für uns produzieren und die mit ihnen handeln? Fast immer sind das Menschen, die ihren Job oder ihr Handwerk mit großer Leidenschaft ausfüllen. Das haben wir so in den letzten Sendungen wirklich festgestellt und ich denke mal, heute ist das nicht anders. Zum Thema Fisch haben wir einen Gast aus Börnsen im Studio. Herzlich willkommen, Sebastian Bayer.
Moin, hallo.
Ja, das Geschäft mit Fisch und Meeresfrüchten wurde Sebastian Bayer quasi in die Wiege gelegt, weil auch sein Vater schon mit Fisch handelte. Sie verkaufen auf Wochenmärkten in Bergedorf, Lohbrücke, haben inzwischen auch ein eigenes Geschäft. Schon als Schüler half er regelmäßig aus, um sein Taschengeld aufzubessern und seit 4 Jahren ist er nun auch Juniorchef bei Bayer Fischfeinkost. Ja, und darum sind wir sehr froh, Sie hier in unserer Runde zu haben, weil wir doch glauben, dass Sie so ziemlich alles über Fisch wissen, was wir wissen wollen.
Ja, ich freue mich auch.
Seit rund 30 Jahren verkaufen die Bayers jetzt auf den Wochenmärkten Fisch. Wie hat sich das Angebot verändert so über die Jahrzehnte? Oder hat es sich verändert?
Ja, also ich habe ja vor 16 Jahren schon angefangen, so zum Wochenende mal auszuhelfen. Und in den 16 Jahren hat sich schon viel getan, davor auf jeden Fall auch. Das Sortiment ist mehr in die Richtung gegangen, dass es halt das Essen schnell zubereitet werden muss. Also ich habe früher noch so in einem Marktwagen mit so einem kleinen Ausziehteil, mit so einem kleinen Tischchen gearbeitet und da habe ich ganz viel ganze Fische verkauft. Und das ist halt heute immer weniger geworden. Also es wird mehr Filet gekauft und mehr Produkte, die zu Hause noch schnell vielleicht angebraten oder erhitzt werden müssen. Genau, also in den letzten 2-3 Jahren hat sich das ein bisschen wieder gewandelt. Also gerade so zum Wochenende hin nehmen die Leute sich ein bisschen mehr Zeit wieder zum Kochen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach krass in die Filet-Richtung gegangen. Weniger ganze Fische und mehr Filet ohne Gräten, ja, für die schnelle Zubereitung.
Genau, die alternde Gesellschaft findet dann die Gräten nicht mehr, ne? Ja, wahrscheinlich, beim ganzen
auch,
Fisch.
Ja, die Jungen haben es auch nie gelernt.
Ja, also und die Jungs so haben es nicht gelernt.
Ja. Genau, ja.
Gibt es denn Fische und Meeresfrüchte, die vor 30 Jahren noch gar nicht auf dem Markt waren, die noch keiner so richtig kannte, die Sie jetzt im Sortiment haben?
Also vor 15 Jahren war es schon so, dass Lachs zum Beispiel auch eher noch was Besonderes war und das war vor 30 Jahren noch extremer. Das ist heute ja einfach schon so ein Standardfisch. Viele kennen gar nichts anderes mehr als Lachsfilet. Dann ist natürlich auch Thunfisch dazugekommen, also immer mehr Fisch, der bei uns auch eigentlich gar nicht so viel auf dem Teller früher zu finden war, weil natürlich also Thunfisch kommt überwiegend bei uns aus dem Indischen Ozean oder aus dem teilweise aus dem Atlantik, der blaue Blauflossen-Thunfisch. Das war früher aber eine rein saisonale Sache. Die wurden dann auch immer aus der Nordsee rausgeholt, aber die gab es dann halt immer nur eine gewisse Zeit und schon gar nicht im Winter. Und dann gibt es ein Riesenangebot heute an Garnelen, an Riesengarnelen aus Asien, sehr, sehr viel. Und teilweise, wo auch gar nicht mehr durchschaubar ist, wo die eigentlich direkt herkommen, wie die produziert werden. Und ja, das hat sich schon auf jeden Fall krass geändert. Die klassischen Fische wie Dorsch und Seelachs und Rotbarsch und Schellfisch, die sind so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Oder auch der Hering, einfach ein ganz gängiger Fisch, der uns über Jahrtausende ernährt hat in Europa, ist eigentlich gar nicht mehr gefragt und es wird mehr eher exklusiver.
Den Hering dann nur noch als Matthias, oder?
Ja, auch das wird halt weniger nachgefragt, ja. Ne? Also auch noch, aber es ist halt schon krass, wie sich das in den letzten 16 Jahren geändert hat. Also der ist halt nicht mehr sexy. Es ist halt irgendwie, genau. An sich hat er diesen Umami-Geschmack, das sollte eigentlich total modern sein, aber er hat einfach nicht den guten Ruf.
Den Ruf, ja.
Genau, und es wird natürlich in vielen Fernsehsendungen und also da, wo die Leute sich ihre Inspiration auch herholen und Zeitschriften immer über die gängigen Fische wie Lachs, Thunfisch berichtet. Aber so die Klassiker, die wir auch vielleicht von ganz früher kennen, die finden viel zu wenig Beachtung. Also norddeutscher Fisch oder norddeutsche Fischbratküche kriegst du zwar überall in Hamburg, aber überwiegend halt schlecht. Und der Schwerpunkt, das liegt halt auch daran, dass die guten Produkte nicht mehr so einfach zu bekommen sind. Man hat ja so einen Schwank zu der mediterranen Küche, die hier sehr, sehr beliebt ist. Und ja, das liegt halt daran, dass man halt mit schlechten mediterranen Produkten lecker kochen kann. Aber finde mal gutes Rapsöl oder finde mal guten Senf für eine gute Senfsoße. Mhm. Das ist halt schwierig und ja,
genau. Jetzt ja an die Zeit, die alten Arten quasi wieder zurückzuholen.
Ja, ja. Also zum Beispiel so ein Hamburger Panfisch, der wird normalerweise aus Resten produziert. Und es ist natürlich, das war damals auch schon Nose to Tail, das hieß nur anders, hat noch keiner drüber geredet. Wenn du heute aber was anderes als ein grätenfreies Filet in Panfisch packst, dann wird man erstmal komisch angeguckt. Und also wir versuchen das ein bisschen in eine neue Richtung zu lenken. Also bei mir im Fischladen in Börnsen gibt es auch ein kleines Restaurant und da haben wir den Panfisch halt. Da sind Kragenstücke, Bäckchen oder Zunge drin und das wird dann auch positiv aufgenommen. Aber selber kochen damit ist noch schwierig.
Und grüne Heringe, denken viele wahrscheinlich, dass das Heringe sind, die grün aussehen, oder?
Ja, genau. Also diese Begriffe, das kennt halt keiner mehr. Aalgrün oder Heringgrün ist halt, oder Forelle blau, das ist halt, das kennen die vielleicht noch ganz früh aus der Kindheit. Mhm. Aber ich sag mal so, dieser Qualitätsverfall von Fisch und von diesen Produkten, die wir hier im Norden haben, der hat schon vor 30 Jahren angefangen. Also eine gute Forelle zu bekommen, also wir haben über 10 Jahre gar keine Forellen mehr gehandelt, weil es echt super schwer ist, gute Forellen hier zu bekommen. Die kommen alle aus Dänemark und immer mehr aus der Türkei. Die werden halt dicht an dicht gezüchtet, die haben alle auf diesen muffigen Geschmack. Die sind weich und labberig und degeneriert. Also einfach die guten Produkte hier zu finden, ist schon sehr, sehr schwierig. Und das ist so die Aufgabe, die ich mir auch auf jeden Fall jetzt angenommen habe in den letzten Jahren. Und das bringt auch Spaß, es gibt noch gute Produzenten, aber es ist sehr schwierig, die zu finden.
Und wo kommen die Forellen heute her? Ihre guten?
Ja, ich habe aus der Lüneburger Heide von Forellenhof Benecke, ich sage das ja immer mal, für den mache ich gerne Werbung. Das ist ein ganz kleiner Familienbetrieb. Und ich meine, der hatte für mich die besten Bachforellen im Umkreis von 20 Kilometer. Also 200 Kilometer. Der steht ja auch, auf dem Isemarkt steht er auch. Das ist ein ganz kleiner und super sympathischer Betrieb. Und dann fahren wir da halt hin. Das ist ja jedes Mal 2 Stunden Fahrt. Aber dafür, das kriegst du halt leider auf dem Hamburger Fischmarkt und hier in der Umgebung eigentlich überhaupt gar nicht. Mhm. Und die meisten wissen ja auch nicht mal, wie eine gute Forelle schmeckt. Wenn du immer nur den Vergleich von minderwertig zu minderwertig hast, dann weißt du immer noch nicht, wie eine gute Forelle schmeckt. Und das hast du selbst, wenn du nach Süddeutschland gehst. Das ist schon schwierig, gute Produkte zu finden. Ja, aber es gibt sie auf jeden Fall noch.
Sind Sie sozusagen auf der Spur, auf der Fleischproduzenten ja eigentlich schon länger sind, ne? Also wirklich die Besinnung auf das klassische, auf die guten Produkte, das ist,
ja, also genau, dass man schaut jenseits vom Filet und auch die Herkunft ist halt wichtig, ne? Bei Fleisch wird das schon länger gemacht, das haben sie auch ganz toll gemacht, also es gibt immer mehr Landfleischereien und auch immer mehr Schlachter, die ja eine genaue Herkunft eigentlich haben. Bei uns gibt es halt, also es reicht bei uns auf den Schildern, wenn wir schreiben, Aquakultur Europa. So, das ist dann die Herkunft. Ne? Und wenn du dann die Verkäufer fragst, die meistens ja auch nicht wirklich gut angelernt sind, die wissen es halt auch nicht, wo es herkommt. Die sagen dann aus Deutschland. Es ist auch wirklich nicht so einfach. Also viele Forellen, die du aus deutschen Teichen bekommst, da fährt dann nachts der LKW aus Dänemark ran und schmeißt die Forellen dort in die Teiche. Das ist an sich trotzdem die gleiche Forelle. Die hat nur ein bisschen länger in diesem Teich, ist die dort geschwommen. Und es ist irgendwie sehr, sehr verschwommen und man bekommt es immer öfter mit. Es wird halt viel Schmuh getrieben. Es ist nicht alles schlecht, aber man bekommt viele schlechte Sachen mit. Dass dann halt ein Fisch, der aus dem See hier in der Nähe angepriesen wird, in Wirklichkeit aber auch zugekauft wurde.
Ja. Ja. Gibt's aber auch beim Schwein, ein Parmaschinken von belgischen Schweinen, ist ja so ein typisches Beispiel.
Ja, genau. Und dann gibt's vielleicht auch Forellen, die in der Lüneburger Heide geräuchert werden. Mhm. Und dann werden sie so auch vermarktet, aber die kommen natürlich dann oft nicht aus der Lüneburger Heide.
Ja, ja, sprechen alle Dänisch.
Ja, richtig. Mhm. Oder Türkisch.
Haben Sie denn, fehlen bei Ihnen auch Arten im Angebot, die zum Beispiel wegen Überfischung, die Sie entweder gar nicht mehr auf dem Markt sind oder wo Sie sagen, nee, das kann ich eigentlich nicht mehr vertreten?
Ein ganz bekanntes Beispiel ist natürlich Thunfisch. Also den hatten wir ganz zu Anfang, als ich aufgemacht habe, habe ich mich noch nicht getraut, den ganz rauszunehmen. Also mit der Öffnung des Ladens habe ich zum Beispiel den Zuchtlachs komplett rausgenommen. Das war dann erstmal, das war im Ende September, Oktober und dann kamen die Leute und kannten uns ja auch nicht und der Laden war proppevoll und alle wollten halt Lachs kaufen, weil das ist erstmal okay, wir gucken mal, was das hier für ein Laden ist und dann nehmen wir irgendwas mit. Und für die Leute ist irgendwas, ist halt Lachs.
Ist immer Lachs, ne?
Ist nichts Besonderes. Und ich hatte keinen Lachs und da fing die Aufklärung dann an und das war für viele sehr spannend. Dann gab es natürlich auch die Fragen, ja, was ist denn mit Biolachs und mit dem? Also ich muss mir für jeden Kunden sehr, sehr viel Zeit nehmen. Das haben jetzt viele schon angenommen. Lachs gibt es bei mir so ungefähr 3 Monate im Jahr, wenn es mal Wildlachse gibt. Ansonsten biete ich halt gern Bachforellen an, die auch zu den Salmoniden gehören oder auch schöne Saiblinge. Und im September letzten Jahres habe ich Thunfisch dann halt komplett von der Karte gestrichen. Da kamen die Leute in meinen Laden, das hat mich immer so gestört und dachte, na, Herr Bayer, wir haben gehört, Sie haben so ein nachhaltiges Angebot. Oh, Thunfisch haben Sie auch. Man kann sich oft Sachen halt irgendwie schönreden und es gibt immer noch irgendwelche Fanggebiete, wo es den Thunfisch vielleicht noch gibt und wo es noch Zahlen gibt, die das belegen sollen, dass der noch gesund ist. Aber im Großen und Ganzen steht es halt um den Thunfisch unglaublich schlecht. Blauflossen-Thunfisch ist bei 1% deiner ursprünglichen Bestände. Der wird in den nächsten Jahren ausgerottet sein. Da gibt es auch kein Umdenken, überhaupt nicht. Der wird stattdessen halt irgendwo in Spanien noch gezüchtet, wird es immer gesagt. In Wirklichkeit werden die gefangen und dann werden sie gemästet. Und eventuell werden die jungen Thunfische auch noch gemästet auf das Doppelte von ihrem Ursprungsgewicht, wo man erstmal denkt, okay, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, aber der Laichzyklus vom Thunfisch wird unterbrochen und dann gibt es einfach keine neuen Thunfische. Und deswegen vertrete ich halt auch in meinem Laden, wenn jemand reinkommt, der unbedingt Thunfisch essen möchte, da habe ich mittlerweile Alternativen, aber im Großen und Ganzen versuchen wir das zu erklären. Die meisten nehmen es dankend an, die meisten haben es auch schon geahnt und sie probieren dann andere Sachen aus. Und das ist, aber es ist natürlich immer mit viel Reden und viel Erklären verbunden und du kannst halt nicht alle haben. Also das ist halt so, als ich mich dazu entschlossen habe, oder wir uns entschlossen haben, das durchzuziehen, den Thunfisch ganz zu streichen, war uns eigentlich bewusst, dass wir auf dem Klientel, das vielleicht ein bisschen mehr Kohle zur Verfügung hat, auch dann automatisch verzichten, weil es gibt natürlich auch Menschen, denen das einfach wirklich egal ist. Ja, das sind halt so die Sachen. Generell habe ich ein saisonales Angebot. Also wir haben vor 15 Jahren schon angefangen, dass wir Rotbarsch nur 6 Monate im Jahr hatten. Das war auch für die Leute absolut bekloppt. Die haben uns einen Vogel gezeigt und sind zum nächsten Händler gegangen.
Und die haben dann gefrorenen oder?
Nee, es gibt ja immer den Rotbarsch, aber wir haben das damals erklärt. Rotbarsch braucht ungefähr, glaube ich, 18 Jahre, bis er geschlechtsreif ist. Und deswegen musst du einigen Fischen auch mal eine Schonzeit geben. Und das gibt es halt bei Meeresfischen nicht. Also wenn der Rotbarsch in die Laichzeit geht, dann geht er in die Tiefsee. Der hat fast 6 Monate im Jahr, hat er Eier oder nachher auch lebendige Larven im Bauch. Und in der Zeit sollte man nicht fischen. Er kommt dann aus Tiefseefischerei meistens, dann werden die aus, keine Ahnung, ein paar hundert Meter Tiefe rausgezogen. Da platzt alles auf, die Augen platzen, die Innereien platzen. Und dann ist ein Rotbarsch dann, weil er viel weiter draußen und nicht an der Küste gehangen werden wird, teilweise schon 14 Tage unterwegs, bis der überhaupt in den Handel kommt. Dann ist das sauer, dann stinkt das, dann haben wir früher halt im Frühjahr öfter mal Reklamationen gehabt. Und auch da, deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir hören jetzt auf damit. Es fing dann an mit 3 Monate Pause und irgendwann waren 6 Monate Pause. Heute hören die Kunden wieder zu und finden das auch toll, dass man ihnen das erklärt.
Das glaube ich. Das hören wir auch immer wieder, dass einfach die Schere so ein bisschen auseinander geht. Ne? Den einen ist es alles wurscht, die anderen wollen wirklich alle sehr genau wissen. Das ist ja auch nachvollziehbar.
Ja.
Ja, auf der einen Seite jedenfalls. Haben Sie Elbstint mal angeboten?
Ja, ganz früh hatten wir auch Stinte, aber das ist halt auch ein schwieriges Thema geworden. Also letztendlich zieht der Stint zum Laichen die Elbe hoch. Und wenn du immer die leichenden Fische rausholst, dann gibt's halt auch irgendwann keine mehr. Und dann hat jetzt der Elbstint natürlich auch, hat sich verschlechtert durch die Versandung der Elbmündung, durch die Elbvertiefung. Das hat immer, also das kann man nur mutmaßen, natürlich gibt's da keine Beweise für, aber es fällt halt auf, dass jedes Mal, wenn du in die Elbe eingreifst, natürlich, dass sich auf die Fischbestände auswirkt. Und also Stint habe ich jetzt letztes Jahr, glaube ich, einmal gehabt. Und damit du das dann anbieten kannst, und dann sagen wir halt, okay, das ist ein Traditionsgericht, die Leute wollen es haben, essen sie es einmal und dann lassen es doch sein und freuen sich doch drüber. Und das ist halt dieses Stint-Satt-Fressen, es hat auch mit Kulinarik und Genuss nichts mehr zu tun.
Ja,
da werden die dann busseweise teilweise irgendwo hingefahren, kriegen große Portion Kartoffelsalat, Gurkensalat und Stint aus der Fritte. Und danach müssen sie eine Stunde lang noch aufstoßen oder noch einen halben Tag. Das hat mit gutem Essen ja nichts mehr zu tun. Genau. Also kriegen die bei uns so ganz klassische in Butterschmalz und Roggenmehl gebratene Stinte mit einem leckeren Gurkensalat, leckerer Beilage. Und dann soll es das auch sein. Dann reicht es ja vielleicht auch einfach. Genau.
Ja, der Stint war ja früher auch so ein Massenfisch. Da passt dann eigentlich auch dieser Massentourismus und Stint satt zu, ne? Aus den Zeiten, wo er noch als Dünger aufs Feld geschmissen wurde, so ungefähr. Aber die sind halt schon längst vergangen, ne?
Die sind vergangen. Das war halt ein Hype, denn früher wollte das Ding, wollte es auch keiner essen. Das war dann irgendwann jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie die Geschichte genau läuft, aber es wurde dann mal zubereitet. Das war dann ein Hit. Das ist bis heute immer noch so ein kleiner Hype. Aber dadurch, dass wir jetzt nicht auch mit unseren Flüssen so schlecht umgehen, haben die Flussfische es auch teilweise sehr, sehr schwer, dann sich zu vermehren und zu wandern. Ja, das hat sich halt auch einfach die letzten Jahrzehnte auch geändert.
Wir sind jetzt mitten in einer Umweltdiskussion. Das ist ja bei Fisch auch gar nicht zu vermeiden. Hm. Es gibt ja ein besonders bekanntes Öko, weiß ich nicht, aber Umweltsiegel nennen wir es mal. Mhm. Also hat jetzt nichts mit Biosiegel zu tun, nämlich dieses MSC-Signet. Steht für Marine Stewardship Council. Das ist halt eine Organisation, die zertifiziert Fische aus nachhaltigem Fang. Das ist zumindest das Ziel. Mhm. Die wird ja auch öfter kritisiert, gerade von Umweltverbänden, dass sie halt, dass die Anforderungen nicht scharf genug sind. Würden Sie sagen, dass Verbraucher, die sich nach diesem Siegel richten, relativ bedenkenlos dann auch die Produkte kaufen können, wo es drauf ist?
Nee, auf keinen Fall. Also,
Die können doch nicht alle nach Neubörnsen kommen.
Nee, es geht generell tatsächlich um eine großflächige Aufklärung. Also der Verbraucher muss halt irgendwo ein bisschen selber aktiv werden, was aber schwer ist in der schnelllebigen Zeit, in der wir leben. Es gibt eine Masse an irgendwelchen Informationen und auch an diesen Siegeln, die an sich per se nicht schlecht sind. Also auch das MSC-Siegel, das war mal eine gute Idee, aber letztendlich Gründungsmitglied ist Unilever. Und dann muss man sich natürlich überlegen, ja, welche Hintergründe hat dieses Siegel denn eigentlich? Und generell macht es ja auch Sinn, Fischereien zu bewerten nach gewissen Kriterien, also dass man wie sagt, okay, es ist aber super schwer, halt einfach ein Fanggebiet auszuweisen. Der Fisch wandert ja dann teilweise auch und es ist auch sehr schwer, den Fisch zu zählen. Das ist also nahezu unmöglich zu sagen, dass die Bestände wirklich gesund sind oder nicht. Da gibt es ein Fanggebiet, das ist ein Stückchen weiter. Das ist halt eine Fischerei, die sich ein Zertifikat von 2,2 Millionen nicht leisten kann. Die kriegen diese Zertifikate nicht und können es halt nicht verkaufen. Es muss halt im Einzelhandel selber viel mehr Aufklärungsarbeit betrieben werden. Es gibt ja in meiner Branche sozusagen, es gibt ja keine Ausbildung. Also es gibt ja viele, das will ich nicht ins Lächerliche ziehen, aber es gibt keine Grundausbildung. Also jeder, der jetzt irgendwie 20 Jahre als Fliesenleger gearbeitet hat und dann aber mit dem Rücken Probleme bekommen hat, kann sich dann überlegen, ob er einen Hähnchenwagen macht oder einen Fischwagen. Und dann gibt es natürlich irgendwelche Gesundheitszeugnisse, die man haben muss und eine Hygieneschulung, aber über Fisch wissen die meisten gar nichts. Und wie soll es dann auch an den Verbraucher weitergegeben werden? Mhm. Und deswegen, da fehlt jetzt einfach an Aufklärung.
Wie kann denn ein Verbraucher, der mit Ihnen nicht ins Gespräch kommt, weil er ganz woanders wohnt oder wie auch immer, wie kann der denn, wenn ihn das interessiert, wirklich richtig gute, auch ökologisch gute Fische zu kaufen, woran kann er die erkennen? Sind das Fische, also was weiß ich, Biolachs oder guckt er bei Greenpeace, WWF oder Verbraucherzentrale diese Fischführer an, die herausgeben?
Also diese von Greenpeace, diese Fischführer sind schon mal nicht schlecht. Das ist eine Grundlage, an die man sich richten kann. Dann kann man halt schauen, okay, wurde der Fisch mit Schleppnetzen gefischt oder mit Langleine oder mit Handleine. Toll ist natürlich Handleine, aber das kriegst du halt auch in Süddeutschland irgendwo. Oder auch nicht mal in Mitteldeutschland. Das wird ja schon, ab Bremen wird schon schwierig. Dann kannst du halt noch, man kann sich im Internet noch ganz gut schlau machen, auf Aquakultur oder sagen wir mal marine Aquakultur, sollte man meiner Meinung nach größtenteils verzichten. Es gibt gute Ansätze, das hat ja meistens was mit der Fischfütterung zu tun. Heutzutage gibt es so Lachszuchten, da fangen sie jetzt an, die mit Protein aus Larven und aus Ungeziefer sozusagen zu füttern. Ne? Also es gibt ja auch schon längst diese Hamburger aus Käfern. Oder genau. Das kommt hier sozusagen nicht an, aber sie fangen jetzt an, sozusagen mit diesem Protein den Fisch zu füttern. Das ist eine gute Idee. Aber im Großen und Ganzen, im Handel gibt es keine Aquakultur, Marineaquakultur, die wirklich nachhaltig funktioniert. Das heißt, da haben wir zu viele Einflüsse, zu viele Faktoren, die da beachtet werden müssen. Man sollte versuchen, nach Möglichkeit regional einzukaufen. Das heißt, das, was zum Beispiel auch ein Küstenfischer heranbringt, ist meistens nachhaltig gefischt, zum Beispiel auch Stellnetzfischerei. dann hat man natürlich die Ostseeregion abgedeckt, den Rest von Deutschland halt noch nicht. Aber dann gibt es natürlich auch, das habe ich vorhin gesagt, gute Teichwirtschaften, also Aquakulturen, die in einem geschlossenen System funktionieren. Das ist, kann schon mal ganz nachhaltig sein. Da gibt es halt Naturlandzertifikate, die sind ja sehr, sehr kritisch auf jeden Fall. Wenn man also jetzt eine Forelle oder ein Saibling aus Naturland zertifizierten Betrieben holt, ist man schon auf einer ganz guten Seite. Und dann gibt es natürlich auch gerade Binnenfische, die wenig Beachtung bekommen, wie Karpfen oder Hecht. Da gibt es sozusagen keine Nachfrage und die gibt es richtig, richtig viel, gerade in den Karpfen. Das ist eigentlich eine der nachhaltigsten Aquakulturen überhaupt, die es ja schon seit Jahrtausenden gibt. Die ist aus China gekommen und war damals schon nach unseren Maßstäben super nachhaltig, so ein richtiges Kreislaufsystem gewesen. Ja, das will heute keiner essen. Und da müssen wir halt sozusagen auch ein bisschen eingreifen und den Konsumenten zeigen und den Kunden zeigen, was man aus Fisch aus der eigenen Region halt alles so Schönes machen kann. Für mich ist Karpfen einer der meist unterschätzten Fische. Man kann so viele tolle Gerichte damit machen, aber dann muss man den Verbraucher erstmal zeigen, wie man zum Beispiel die Gräten da rausbekommt und ja, so ein bisschen die Angst nehmen.
Das war vor 10, 20 Jahren oder ja, wahrscheinlich eher vor 20, 25 Jahren auch noch anders, ne? Da wurde, glaube ich, viel, viel mehr Karpfen noch gegessen hier.
Ja, genau. Also da fing das Problem ja sozusagen auch an. Es gab eine große Nachfrage nach Karpfen und dementsprechend wurden die auch damals gemästet mit Maisfütterung oder so. Also wenn sie jetzt nach Sachsen gehen und sich das angucken, da gibt es so richtig Getreidesilos direkt neben den Karpfenteichen. Die wurden halt einfach gefüttert ohne Ende mit Mais. Die waren dann auch muffig und modderig. Also wenn du einen richtigen Naturkarpfen hast, der nicht so hochgezüchtet wurde oder hochgemästet wurde, die schmecken halt ganz anders. Und ganz deswegen hat dieser Karpfen so einen schlechten Ruf, weil der vor 20 Jahren schon furchtbar geschmeckt hat oder vor 15 Jahren. Da gab es immer Weihnachten und alle waren genervt, weil Oma und Opa Karpfen gemacht haben. Was Modderiges und Fettes, genau.
Ja, und aber, dann die vielen Gräten vor der Bescherung, schrecklich.
Ja, genau. Ja.
Und die volle Badewanne, ne? Weihnachten. Ja. Kannst du wieder nicht baden.
Richtig. Und deswegen hat er einen unglaublich schlechten Ruf. Mhm. Und ich versuche das dann in ein paar Jahren, aber selbst da stoße ich auf taube Ohren. Karpfen ist so schwierig.
Können Sie den zubereiten im Bistro? Also ein Karpfen hat ja auch das Problem, dass er eine gewisse Größe hat. Also einen ganzen Karpfen kriegt man irgendwie kaum gegessen. Zerteilen Sie den und sagen hier ein Viertel Karpfen oder so?
Ne, ich hatte jetzt irgendwie, also Karpfenblau, also irgendwie so gekochten Fisch will eh keiner mehr haben.
Nee.
Also wir haben mal so ein asiatisches Gericht gemacht. Wenn er nur aus China kommt, dann legt das ja auch sehr nahe, das asiatisch zuzubereiten mit einer selbstgemachten Fischsoße. Das kam auch wirklich ganz gut an. Und dann habe ich noch mal große Naturkarpfen hatte ich aus der Nähe von Rotterdam. Die hatten, keine Ahnung, 15 Kilo Monsterkarpfen. Und die habe ich heiß räuchern lassen. Und das war super. Das schmeckte wie Kasseler Nacken. Also es war wirklich unglaublich lecker. Und dann haben wir dann zum Spargel gegeben. Und das fanden die Leute auch sehr, sehr lecker. Aber das ist halt auch dann sehr ausgefallen und sehr speziell. Es gibt ja diese Steker-Methode, die man aus Österreich viel kennt, wo das Karpfenfilet dann in kleine Stücke geschnitten wird, auf der Haut aber gelassen wird. Da werden die Gräten also klein geschnitten, sodass du die beim Essen nicht mehr spürst. Das ist dann auch eine Möglichkeit, den zuzubereiten und zu braten. Oder zum Beispiel in einem Bierteig.
Genau.
Das ist super lecker.
Das ist süddeutsch, ne? Ganz genau. Dieser gebackene Karpfen, herrlich.
Ja, aber hier kennst du das halt eigentlich, die meisten kennen das nur Karpfenblau. Das ist ja nicht sexy, der guckt einen noch so an. Mhm. Und dann hast du irgendwie so ein halbes Tier da auf dem Teller liegen oder einen ganzen sogar. Das ist, mögen die halt nicht mehr sehen, die meisten.
Ja, stimmt. Das
kann ich auch verstehen. Ja, genau.
Ja. Wie ist das mit Aal?
Ja.
Haben Sie den im Sortiment?
Ich habe ihn immer im Oktober, November habe ich ihn im Sortiment. Da gibt es irischen Fall. Aal, das sind Aale, die sich dann die Flüsse runterfallen lassen, um sie dann in die Sargossasee abzuwandern zum Laichen. Ich finde, das ist, wenn man halt lang genug sucht, irgendwie noch vertretbar. Aber da gilt es halt auch, möglichst auf Aal verzichten. Also, es gibt viel zu wenig Aal. Die Aalbestände sind komplett zurückgegangen, was auch an der Situation teilweise in den Flüssen liegt. Das ist halt wie ein Wandertier. Der wird dann teilweise irgendwelchen Schleusen oder sowas zerschreddert, wenn er weiter schwimmen möchte. Dann wurden halt auch, ja, über Jahrzehnte die ganzen Jungaale im Asiatischen oder diese Glasaale dann verkauft als Delikatesse. Das sind halt Aale, die halt noch ja so groß sind wie ein kleiner Regenwurm, genau. Kleiner als ein Regenwurm und die werden dann halt, ich weiß nicht, wahrscheinlich frittiert oder roh gegessen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber dadurch gab es halt dann auch dieser Laichzyklus wurde unterbrochen. Dann gibt es Zuchtaal, der kein Zuchtaal ist, das ist Mastaal. Aale kann man nicht züchten. Die haben halt diesen speziellen Laichweg, die müssen in die Sargossasee wandern zum Reproduzieren. Da werden halt auch junge Aale dann in Teiche gepackt und die werden gemästet, gefüttert. Und auch da ist der Laichzyklus unterbrochen. Also wenn man Aal isst, dann halt irgendwie von einem Fischer aus der Nähe, der die dann hier nachhaltig fängt. Und dann sollte man das vielleicht einmal im Jahr machen. Und dann sollte das auch dann erledigt sein. Möglichst sollte man darauf verzichten.
Sie hatten ja eben schon gesagt, Forellen sind toll. Also Süßwasserfische, Karpfen aus der Region oder der erweiterten Region. Wie ist es denn mit Süßwasserfischen aus aller Welt sozusagen? Also ich denke jetzt an afrikanische Fische, Tilapia, Victoria, Barsch oder wie heißt noch der dicke Asiat, Pangasius.
Ja.
Haben Sie sowas im Angebot? Gibt's da ökologische Alternativen?
Nein, also da habe ich nichts im Sortiment. Ich weiß noch, als dieser Pangasius-Trend irgendwie damals bei uns angekommen ist, da wurde es meinem Vater dann auch noch verkauft als so ein Wels aus den schnell fließenden Flüssen des Mekong-Delta. Und wenn man dann damals geguckt hat, was ist das, der schmutzigste Fluss der Welt?
Lecker.
Genau. Das Problem ist halt sozusagen, dass wir unsere Proteinquellen immer von immer weiter her mittlerweile herholen. Wir wollen halt den, ich sag's einfach mal, den Scheiß hier nicht vor der eigenen Haustür haben. Also lässt man das irgendwo in Vietnam züchten oder in Afrika zum Beispiel mit diesem afrikanischen Wels, den hat man mittlerweile auch immer mehr hierher geholt. Letztendlich hast du im Mekong-Delta ein ökologisches Desaster. Also diese, auch der ethische Aspekt, den darf man nicht vergessen. Die Arbeitsbedingungen für die Leute dort, die Lebensbedingungen für den Fisch, der dann teilweise über 12 Stunden zu den Fischfabriken getragen wird über trockenes Land. Also diesen, so ein Wels ist ja unglaublich zäh. Die werden dann teilweise, wenn diese Teiche, das sind Teiche direkt neben dem Mekong-Delta, die werden mit dem schmutzigen Wasser befüllt und dann werden die ordentlich gemästet, dick gemacht und mit Antibiotika gefüttert, natürlich auch, damit sich nicht so viele Krankheiten bilden. Dann werden diese Teiche halt abgepumpt, das heißt, das ganze Schmodderwasser geht wieder in den Mekong-Delta zurück und dann liegt dieser Wels dort halt relativ trocken, wird dann mit Körben zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad in diese Fischfabriken teilweise gefahren, die mehrere Stunden bis zu 12 Stunden unterwegs sind. Die leben die ganze Zeit dann auch noch. Und da werden sie dann halt auch zu menschenunwürdigen Situationen oder wenn sie dann produziert, da stehen die Leute halt im eigenen Schmodder, im Fischblut selber. Das hat nicht viel mit Hygiene und halt auch nichts mit Arbeitsschutz oder sonst was. Und diese Viecher werden ja dann auch noch behandelt mit Phosphaten, damit sie schön Wasser ziehen. Die sind, also Pangasius, das jedes Filet ist gleich groß. Und wenn du es aufgetaut hast und gebraten hast, hast du 70% weniger Gewicht teilweise. Also das kann man halt auf jeden Fall nicht vertreten. Dann dieses beliebte Beispiel mit dem afrikanischen Victoria-Barsch. Da hat man sich damals ist es eine Sünde gewesen, der kommt nicht aus Afrika. Das ist ein Barsch, der eigentlich aus dem Nildelta kommt. Den hat man dann zu Ehren von Königin Victoria hat man den dort reingeworfen und wollte den halt züchten dort. Und dieser Barsch hat halt das ganze Ökosystem damals schon zerstört. Alle anderen Fische gefressen. So ein Barsch wird ja riesengroß. Und der Barsch hat die Eigenschaft, alles zu fressen, was kleiner ist als er. Also die Fische, die es früher dort im Victoriasee gibt, sind alle ausgestorben. Es gibt jetzt noch diesen Victoria-Barsch und zwei oder andere Sorten. Tilapia gibt's da auch noch drin. Ja, und letztendlich werden diese Menschen, die das aus dem Victoriasee, die größte Süßwasserquelle Afrikas, die das dort rausholen, werden natürlich auch ausgebeutet. Die kriegen ungefähr pro Fisch ungefähr 2 Cent ausgezahlt. Dann wird es hier rüber geflogen die frieren dann teilweise im Flug an, tauen beim Landeanflug hier wieder auf. Dass die Qualität ist katastrophal. Und natürlich nehmen wir den Afrikaner da eine wichtige Proteinquelle. Einfach damit wir hier ein schönes, schieres Stück Filet haben, das eine schöne Farbe hat und keine Gräten hat.
Gilt aber auch für die europäische Küstenfischerei, ne? Die fischen ja auch gerne vor der afrikanischen Küste. Ja,
genau, es gibt Zahlen, die kann man vielleicht später hier mal aufführen unter dem Interview. Also die haben teilweise Fangrechte an die Europäer und an die Chinesen verkauft für 400 Millionen Dollar. Und wenn man das halt aber umrechnet, was halt die eigene Küstenfischerei damit hätte verdienen können, das waren über 3 Milliarden. Also da werden halt, das hat aber viel mit Politik noch zu tun und es gibt halt eine Menge, oder gibt eine Handvoll Menschen, die dann mit Geld verdienen, die Fangrechte vor den eigenen Küsten, also vor der Ostatlantikküste, zu verscherbeln, an die Spanier zum Beispiel. Und ja, die eigene Bevölkerung hat nichts mehr Eigenes zu essen. Also bestes Beispiel ist der Senegal, die schon immer vom Fischfang gelebt haben, die riesengroßes Reichtum an Fisch dort hatten. Die konnten dann den verkaufen, die konnten ihre Familien ernähren und die konnten die noch weiterverkaufen. Es gibt richtige große Fabriken, die auch extra für den europäischen Markt dann noch produziert haben, aber das ging in die eigene Tasche. Und vor ein paar Jahren haben sie angefangen, die Fangrechte zu verkaufen. Und dann ist es halt irgendwie erlaubt, dass da ein Schlepper, also ein Schorler aus Spanien fischt. In Wirklichkeit fischen da drei. Das ist halt auch diese illegale Fischerei, da wird nichts gegen gemacht. Und mittlerweile ist es so, dass ja immer mehr Senegalesen abwandern, auch nach Europa, weil sie halt keine Lebensgrundlage da mehr vor Ort haben. Und deswegen ist es halt wichtig, das, was ich meinte, dass man schaut, möglichst regional gefangenen Fisch zu haben, weil irgendwann fällt es einem sehr schwer nachzuvollziehen, wie wurde mein Fisch eigentlich gefangen und produziert, und ja, das ist halt ein riesengroßer Rattenschwanz, den das mit sich zieht.
Ich merke schon, das Thema Fisch ist wirklich hochgradig vielschichtig, ne? Ja. Also man spricht so viel übers Fleisch, über die Regionalität, aber beim Fisch ist das irgendwie, außer bei Ihnen, ja. Und jetzt dankenswerterweise bei uns noch gar nicht so angekommen. Der Fisch ist ja nun auch ernährungstechnisch eine wichtige Eiweißquelle, reich an Omega-3-Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren, sind ja besonders gesund, sagt man. Ist das für Sie ein Verkaufsargument? Werden Sie oft danach gefragt, was ist jetzt für mich besonders gesund im Laden?
Es ist ja ein Verkaufsargument der Industrie sozusagen. Also deswegen wird über Fisch nicht negativ berichtet, weil es immer als super healthy food und super nice und voll gut fürs ökologische Gewissen verkauft wird. Also natürlich ist Fisch wichtig für die eigene Ernährung. Die Industrie sagt, man soll dreimal die Woche Fisch essen am besten. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Also einmal die Woche reicht vollkommen aus. Also das ist halt, und das kommt auch darauf an, welchen
Fisch. Sagt der Fischhändler.
Ja, also einmal die Woche reicht aus. Und dann rede ich halt auch nicht.
Gut, ne?
Ja. Dann rede ich auch nicht von 250, 300 Gramm Filet, sondern also ein 150 Gramm Fischfilet ist mehr als ausreichend. Also 120 würde auch schon ausreichen. Und wahrscheinlich würde ein Ernährungswissenschaftler sagen, auch sogar noch weniger, wenn man ansonsten auch eine ausgewogene Ernährung hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zuchtlachs esse, wo immer mit geworben wird, dass er unglaublich viel Omega-3-Fettsäuren hat, er hat gar keine Omega-3-Fettsäuren mehr so großartig. Weil dort wird immer mehr auf eine pflanzliche Proteinbasis gefüttert. Die kriegen also Soja und Getreide sehr, sehr viel, weil das Fischöl immer teurer geworden ist. Und wenn ein Fisch wachsen soll und Omega-3-Fette produzieren soll, dann muss er tierisches Protein zu sich nehmen. Wenn der Lachs aber immer nur Soja und Getreide frisst, dann bildet sich Omega-6. Und dann hat man also diesen Gesundheitswert überhaupt nicht mehr da. Also wenn man jetzt Lachs isst, ernährt man sich nicht gesund. Man macht das Ökosystem vor den Küsten kaputt und man ernährt sich einfach nicht gesund. Es gibt Empfehlungen in Norwegen, dass die Frauen in Norwegen, wenn sie in der Schwangerschaft sind, nicht mehr als einmal die Woche Lachs essen, allerhöchstens, weil es sich auf das ungeborene Kind ausüben kann. Weil ja auch in diesem Futtermittel halt ungesunde Stoffe drin sind, wie Etoxiquin, das wurde jetzt umbenannt, das gibt Ersatzstoffe, das ist ein Antioxidant, aber ist hochgradig krebserregend. Das ist überall verboten, aber im Fischfutter ist es immer noch erlaubt. Und das hat alles damit zu tun, halt, dass ja der Preis immer stimmen muss. Also man.
Welcher Fisch hat denn viel Omega-3-Fettsäuren?
Alle Fische, die halt andere Jäger Fische sind. Fressen. Genau, ja genau. Dazu gehört der Kabeljau, der Wolfsbarsch, also alle Fische, die sozusagen auf andere kleine Fische jagen.
Der Hecht.
Der Hecht zum Beispiel auch, der Zander. Genau, die haben alle ganz viel Omega-3. Und man kann natürlich auch jetzt kleinere Fische essen, so den Hering oder die Sardine, die haben auch. Natürlich, die fressen auch Kleinstlebewesen, die haben auch Omega-3-Fette. Auch,
die Forelle.
Auch reichlich, ja genau. Die Forelle, die wird nun ja auch zugefüttert, aber wie gesagt, also man muss genau schauen, was man isst. Aber so ein Lachs zum Beispiel ist einfach, den man irgendwo kaufen kann oder in einem Sushi-Laden, das ist garantiert kein Fisch, der einen gesund macht.
Wie oft essen Sie denn Fisch?
Also ich esse halt immer, ich sag mal, dass ich esse, dass es in den Palasch kommt, ne? Also ich esse tatsächlich schon drei oder viermal die Woche Fisch, aber das, was halt da überbleibt. Ja, ich brate mir jetzt nicht viermal die Woche eine Seezunge. Ich liebe halt zum Beispiel so einen schönen Pannfisch. Oder wenn halt mal im Bistro mal ein Backfisch zu viel rausgegangen ist, dann esse ich den halt. Also ich esse halt eigentlich gar kein Fleisch. Und wenn meine Kinder bei mir wenn ich für die koche, dann wollen die immer Plattfisch essen. Also ich esse auch nie den gleichen Fisch. Die wollen immer einen ganzen Fisch. Die sind auch ganz klein. Die finden das ganz toll, wenn da so ein Kopf dran ist. Das ist bei Kindern wirklich so. Die versauen die Erwachsenen meistens. Die Kinder wollen immer einen ganzen Fisch sehen und finden das ganz, ganz toll. Dann kannst du den Fisch auch näher bringen. Aber ich würde mal sagen, so dreimal die Woche esse ich auf jeden Fall Fisch.
Wie alt sind die Kinder? Sorry.
2 und 5.
Oh, ja.
Und die haben eine Begeisterung für Fisch. Also wenn da halt irgendwie, die wollen immer einen ganzen Fisch mit Kopf. Die finden das manchmal ein bisschen gruselig, aber die essen das trotzdem dann immer gerne mit. Ein Filet, dann stochern sie rum. Aber wenn ich so eine Klische oder so oder einen kleinen Butt oder eine Scholle brate, das finden die super toll. Ja.
Ja, ich glaube, man muss es auch ein bisschen erklären und erzählen, was das für ein Tier ist, ne? Das sind dann sind sie sicherlich offen. Angeln Sie dann auch selbst mit ihren Kindern oder allein?
Nee, ich habe immer zu wenig Zeit, leider. Das ist irgendwie der Plan, schon seit Jahren mal wieder so, mal angeln zu gehen und rauszugehen, aber das ist noch gar nicht. Das kommt irgendwann wieder.
Was ist Ihr Lieblingsfisch jetzt auf dem Teller?
Tja, Also ich liebe Steinbutt auf jeden Fall. Seezunge ist so ein Essen, das sind ja diese ganzen Edelfische, die sind auch wirklich fantastisch. Aber ich mag auch gerne Klische, das ist so der Schabe, das ist ein Fisch, den auch mal keiner kennt. Ich esse auch sehr gerne Plattfisch. Ich kann ja gar nicht sagen, dass ich einen Lieblingsfisch habe. Ich esse auch super gerne ein schönes Stück Seelachs oder einen schönen Längebraten. Oder Wolfsbarsch ist auch ein toller Fisch. Also das kann ich überhaupt nicht sagen, ist immer so, mal so, mal so. Ich habe tatsächlich kaum Fische, die ich so gar nicht mag. Ich freue mich immer über irgendwas Leckeres.
Wenn Sie jetzt unseren Hörern einen Tipp geben wollten für ein ganz besonders gutes Fischrezept, was würde Ihnen da einfallen?
Ja, man sieht immer so, das ist im Podcast natürlich auch super schwierig, ein großes Rezept jetzt rauszugeben.
Das stimmt.
Generell sind es manchmal so, wenn du die Basics schon richtig gut machst, dann kannst du schon super lecker essen. Und zum Beispiel für einen guten Bratfisch, es ist einfach so, wenn du einen Fisch auf der Haut hast, zum Beispiel ein schönes Stück Kabeljau oder ein schönes Stück Rotbarsch auf der Haut, wenn du den einfach nur schön trocken tupfst und ein gutes Butterschmalz hast und das richtig, richtig heiß in der Pfanne anbrätst und dann das Filet in einem heißen Butterschmalz anbrätst, noch ein bisschen runterdrückst, ein bisschen beschwerst und diese Haut perfekt im Butter ausgebraten wird. Keine Ahnung, 4 bis 5 Minuten lässt man es braten, nimmt die Pfanne dann zur Seite und dreht es dann um und nimmt die braune Butter dann noch zum Essen für den Fisch, dann hast du schon so ein leckeres Fischessen. Aber es geht manchmal einfach nur um diese Grundlagen bei der Fischzubereitung. Und das sind so Sachen, die ja dann auch im Laden dann immer nochmal erklärt werden bei mir, dass man denen einfach nochmal sagt, wie man immer ein Stück Fisch brät. Und das geht gar nicht um diese tollen Rezepte, die kommen dann später, die sucht man sich raus, die gibt's überall. Aber wenn du die Grundlagen von Fischzubereitung hast, die sind ganz einfach, dann gelingt dir eigentlich alles. Also man muss ja erstmal so diesen Zugang zum Fisch schaffen. Mhm. Ja, also ich finde einfach so ein schönes Stück Bratfisch mit einer leckeren Senfsoße. Wichtig ist bei einer Senfsoße den Senf immer zum Schluss reinmachen, damit es eine schöne Senfnote gibt. Und dann hast du schon ein super tolles Fischgericht.
Mhm. Oder einen gebratenen Zander mit ein bisschen Butter-Mandelsoße oder
ja,
sowas.
Genau. Herrlich. Ja, genau. Ja. Mhm. Aber das ist so wichtig ist, dass er halt richtig gebraten wird. Mhm. Dass er eine krosche Haut hat. Und das sind diese kleinen Erfolgserlebnisse, auf denen kann man dann langsam aufbauen.
Wie erkennt denn ein Kunde, ob der Fisch, den er sich jetzt vielleicht zu kaufen vorgenommen hat, auch frisch ist?
Das ist super schwierig zu beantworten, weil die meisten kaufen halt nur noch Filet. Mhm.
Da erkennt man es eigentlich gar nicht, ne?
Ja, wenn du es einmal gesehen hast, schon. Aber es ist halt wirklich super schwierig, in der Theke auch wirklich frisches Filet mal zu bekommen. Also ein Rotbarsch zum Beispiel, der ist nicht gelb. Der ist rot. Der ist rosa, rot von der Farbe her. Der glänzt ein kleines bisschen auch. Der hat also man sieht das ein bisschen das Fett manchmal auf dem Fleisch so richtig schimmern. Das hat also auch was damit zu tun, wie der richtig gehandelt wurde, dass der nicht aber abgespült wurde oder sonst was. Man geschultes Auge kennt das natürlich, aber also es sollte halt, diese Lamellen vom Fischfilet, die sollten nicht auseinandergehen. Der Fisch sollte nicht gelblich sein, sondern ein weißes oder rosanes Fleisch haben. Und ja, das ist halt das Einzige, den Geruch halt, das hast du aber erst, wenn du zu Hause bist. Also das siehst du ja deine Theke halt auch nicht und das kannst du das Filet auch nicht einmal riechen jetzt.
Geruch heißt, er soll nicht nach Fisch riechen, glaube ich, ne? Oder?
Ja, genau, dass man halt diesen sauren Geruch hat sozusagen. Mhm. Also ein frisches Filet sind die Lamellen geschlossen, das ist irgendwie nicht zerfleddert oder sonst was und hat eine schöne Farbe, rosa, weiß, aber nicht gelb.
Und bei ganzen Fischen erkennt man es, glaube ich, an den klaren Augen, ne? Jedenfalls ist
ja, genau,
mir das mal erzählt.
Aber dass die Augen halt richtig trüb werden, das tritt ja auch erst nach ein paar Tagen ein. Und auch die Kiemen sind auch noch 4-5 Tage nach dem Fang relativ rot. Was ja auch wirklich nicht heißt, wenn der Fisch jetzt gefangen wurde und 5-6 Tage schon irgendwo in der Kiste oder so liegt, dann heißt es ja nicht, dass der alt ist. Wir haben ein komplett falsches Bild von frischem Fisch. Also die Leute denken immer, sie kaufen mir irgendwie Fisch aus der Theke und der ist dann wirklich fangfrisch, was ja auch oft suggeriert wird. Aber der Fisch wird beim Rotbarsch oft schon 14 Tage unterwegs. Wichtig ist, wenn der Fisch angekommen wird und verarbeitet wird, dass der dann auch vernünftig gelagert wird. Fischlagerung bei einem normalen Haushalt ist ja schon immer die Frage, wie kann ich das Filet denn am besten im Kühlschrank lagern, damit es morgen noch schön ist. Aber es fängt im Großhandel, im Zwischenhandel schon an. Wenn ein Rotbarsch 14 Tage in der feuchten Eiskiste liegt, zwar bei 2 Grad oder vielleicht ein bisschen darüber, aber in seinen eigenen Innereien und da liegen noch andere Fische oben drauf, das ist natürlich schlecht für das Filet. Also wir haben ja vor einiger Zeit angefangen mit dem Dry-Aging von Fisch, vor 1,5 Jahren. Und ich habe Fische, die ich über 5 Wochen bewusst abhänge, um einen guten Geschmack rauszubekommen, eine schöne Konsistenz. Also
Wie geht das? Das ist noch eine Frage, die hier kommt, aber dry-aged Fish ist eben in ihrem Angebot. Das heißt, den trocknen sie.
Ja, ist also dry-aged ist halt ein moderner Begriff. Es geht generell um eine trockene Lagerung von Fisch. Und es ist natürlich ein Unterschied, wenn ein Fisch jetzt gefangen wird und wie ich ja schon gesagt habe, dann 14 Tage unter Eis liegt mit viel Feuchtigkeit. Man weiß ja, das ist ja auch Süßwasser, das spült dann Jod und Fett runter vom Fisch. Jod und Fett ist das Einzige, was den Fisch haltbar macht. Wenn du den Fisch aber frisch gefischt bekommen hast und der wird trocken gelagert, am besten auch nicht, dass noch 2 Tonnen anderer Fisch oben drauf liegt, sondern dass er nicht so gequetscht wird. Und ich hänge den dann bei mir im Kühlraum kopfüber auf, mache die Innereien raus, das ganze Blut raus, das ist natürlich viel Arbeit, und säubere das richtig und versuche wirklich, dass er trocken lagert. Dann kann ich einen Rotbarsch eine Woche lagern und der wird teilweise in der Woche noch besser vom Geschmack und kriegt eine schönere Konsistenz. Dann gibt es Bernsteinmakrelen, die entfalten nach 3 bis 4 Wochen erst einen unglaublich tollen Geschmack. Und das ist, man denkt dann immer so, also man hat immer dieses große Thema Frische oben, was, also das ist natürlich auch wichtig, aber frischen Fisch zu bekommen ist schon einfach super schwierig. Wenn er vernünftig gelagert ist, kannst du davon ausgehen, dass du gut Fisch essen kannst.
Was raten Sie den Kunden? Wie sollen sie die Fische zu Hause lagern?
Also der größte Fehler ist immer, dass sie zu Hause anfangen, den Fisch abzuspülen. Also wenn man den Fisch aus der Verpackung nimmt, dass man den wirklich trocken tupft, das Filet zum Beispiel, oder wenn ich jetzt einen ganzen Fisch habe oder eine Forelle und da sind noch so Blutreste im Bauch drin oder bei der Dorade zum Beispiel, dann wirklich das Blut überall entfernen, aber alles ohne fließend Wasser, ohne Leitungswasser, sondern wirklich trocken tupfen. Dann kann man es auf den Teller legen und zum Beispiel Frischhaltefolie drauf machen. Aber da muss man auch immer dann schauen, dass, wenn man den jetzt länger als einen Tag lagert, dass sich da kein Schwitzwasser bildet. Wenn der Fisch, ein Fischfilet trocken lagert und meinetwegen, wenn man jetzt kein 0-Grad-Fach hat, sondern einen normalen Haushaltskühlschrank und das über dem Gemüsefach ganz hinten an der Wand, das ist die kühlste Zone im Kühlschrank, da kann man das eigentlich ohne Probleme 3 oder 4 Tage lagern, wenn der Fisch dann vorher die richtigen Voraussetzungen hat. Ne? Mhm. Aber also wichtig ist trocken lagern. Und das schlimmste Fehler bei Fisch ist, dass man ihn vorher immer abspült. Macht man Fleisch, macht man es auch nicht. Und beim Fisch ist es halt wirklich für Herren. Das Einzige wirklich, was das Filet schützt, ist diese Jod- und diese Fettschicht. Und die spült man sozusagen mit Leitungswasser runter.
Gibt es eigentlich einen Fisch, den Sie selber noch nie probiert haben, den Sie unbedingt immer mal essen wollten?
Ich habe mal so einen Bericht gesehen über Neunaugen, Fluss-Neunaugen. Das gehört ja gar nicht zu den Fischen, aber es gibt auch in der Elbe, hier stehen so Datenschutz. Habe ich schon mal in Spanien dürfen die verarbeitet werden. Das sind riesengroße Würmer sozusagen. So kann man sich vorstellen, Maul wie ein großer Blutegel. Die saugen sich irgendwo fest und sehen echt ein bisschen gruselig aus. Den hätte ich irgendwie schon mal Lust, das zu probieren. Das sah sehr interessant aus. Ansonsten gibt es halt eine Menge Fische, die ich noch nicht gegessen habe, die mich irgendwo auch interessieren würden. Aber ich mache es dann halt doch nicht, so Tiefseefische oder sowas. Es gibt so die Alfonsinos, die sollen unglaublich lecker schmecken, aber es ist ein Tiefseefisch. Man weiß nichts über den. Mhm. Wenn ich nichts über den weiß, über seine die Systematik und über das Ökosystem und wie viel es davon gibt, dann esse ich den halt auch nicht. Mhm. Aber die Verlockung ist halt immer da, wenn sie sich so auf, keine Ahnung, Instagram oder sonst wo Bilder aus Asien angucken, was für Fischsorten die da haben, schon sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, bevor ich halt irgendwas esse, würde ich mich immer erstmal vorher informieren.
Hm. Ja. Wie halten Sie es eigentlich mit anderen Meeresfrüchten, wie es ja so schön heißt? Eben die Garnelen von schon angesprochen, dass eigentlich keiner mehr so recht nachvollziehen kann, wo die alle herkommen und welche Wege sie genommen haben. Wie ist das da in anderen Bereichen?
Also es gibt zum Beispiel Riesengarnelen oder auch Tintenfische. Das ist eigentlich das Nachhaltigste, wenn man sich ernähren möchte. Das sind halt Tiere, die unglaublich schnell wachsen und unglaublich früh sterben. Das heißt, sie haben eigentlich mal einen sehr gesunden Genpol. Das Problem ist natürlich dann immer die Fangart. Gerade bei den Riesengarnelen gibt es einfach nur Baumkurren oder Grundschleppnetze. Die sind halt unglaublich zerstörerisch. Beifänge bis zu 90-95%. Und die meisten, also wenn du jetzt Wildfanggarnelen hast, die kommen aus dem Pazifik. Das ist unvorstellbar, wie groß diese Netze sind und wie groß diese Beifänge sind. Die werden dann an Bord eingefrostet, an dem chinesischen Festland wieder aufgetaut und da werden sie in den Fischfabriken dann halt verarbeitet und da arbeiten halt Uiguren. Das sind halt Sklaven in dem Sinne, also die werden von Arbeitslager zu Arbeitslager geschickt oder auch teilweise nachgewiesen nordkoreanische Wanderarbeiter. Das sind auch Sklaven, die diesen Sklavenstatus immer in ihrer Familie weitergeben. Das Geld, was die bekommen, geht direkt an den nordkoreanischen Staat. Also wenn man Garnelen aus dem Pazifik ist, dann unterstützt du teilweise das Atomwaffenprogramm von Nordkorea. Also das ist halt dieses Irrsinnige, was man einfach sieht. Man denkt, kauft eine Wildfanggarnele und das ist was Anständiges. Es ist aber auf jeden Fall nicht. Es gibt dann welche, zum Beispiel aus dem Senegal, die werden mit kleinen Booten gefangen. Das sind auch Schleppnetze, aber die sind halt nicht so groß wie zwei Fußballfelder. Und da gilt halt auch, man muss nicht in jedem Risotto oder jedem Spaghetti eine Garnele dran haben, sondern dann muss es was Besonderes sein. Und dann, ich hatte vor kurzem so einen Fall, da, die waren ganz neu im Laden und die hatten ja über Umwege von mir gehört und wollten auch Riesengarnelen haben. Und ich habe auch ganz tolle, die sind nicht behandelt ohne Phosphat, also ein Kram, aber die kosten halt auch eine Stange Geld. Also nicht viel mehr als die Pazifik-Dinger, aber schwieriges Thema. Die werden ja meistens dann behandelt mit Phosphaten, also man bezahlt ja oft sehr viel Wasser auch einfach. Mhm. Naja, und am Ende habe ich mir auch gesagt, ich verkaufe lieber gar keine Garnele als halt irgendwie so eine Pazifik-Garnele. Und wenn die Gäste wieder weg sind, dann soll er mit seiner Frau sich das mal gönnen. Und dann gönnt man sich vielleicht eine große Garnele zu zweit oder zwei und dann, ja, soll das auch dann Schluss sein. Beim Tintenfisch ist halt ähnlich. Wir haben Tintenfische aus der Nordsee, mittlerweile immer mehr. Also es gibt diesen norwegischen Pfeilkalmar, den gibt's aber bei uns auf den Tellern noch nicht, weil der sozusagen keine Tradition hat, da gibt's noch keine Nachfrage, aber es gibt schon ganz viel Tintenfisch aus der Nordsee. Und wenn man da mal seinen Händler mal fragt, der kann sich drum kümmern, der kriegt das auf jeden Fall. Und Tintenfisch ist super nachhaltig zu essen, weil die wachsen unglaublich schnell und ja, vermehren sich halt auch dementsprechend richtig schnell.
Und die Garnelen kamen woher? Habe ich nicht aufgepasst? Hatten Sie das schon
gesehen? Garnelen, die ich handelte, ja? Die kommen aus dem Senegal.
Ach, das sind die Senegalesischen.
Genau, senegalesischen Garnelen und so.
Aber weil die gibt's ja in der Nordsee nur in Krabbenform, in klein.
Genau.
Die würden Sie auch empfehlen. Oder nicht so?
Doch. Ja. Alles in Maßen dann auch, ne? Also jetzt die meisten Krabben werden ja auch mit Baumkuren gefangen. Und Baumkuren ist so die zerstörerische Methode, Fisch zu fangen. Aber es geht bei der Krabbe auch einfach nicht anders. Und deswegen muss man immer sagen,
ja. Ja, die schon so am Meeresboden entlang und scheuchen dann die Krabbe auf und dann schwimmt die hoch und da ist das Netz also dann, ne? Aber mit der Krabbe eben auch die Scholle und alle anderen, die am Boden leben.
Bei den norddeutschen Fischern, Krabbenfischern hast du auch, da geht's eigentlich. Die haben selektive Netze. Das heißt, die haben dann auch zwar so eine Baumkurre, aber die haben dann auch zum Beispiel so Fluchtlöcher für Dorsche oder Schollen. Das ist nicht ganz so zerstörerisch.
Notausgänge.
Genau. Aber das geht halt nur bei kleinen Fischereien sozusagen so. Über 90% kommt aus Holland und Dänemark. Und die lachen sich tot über die Deutschen halt, über die kleinen Boote. Die sind halt riesengroß. Deswegen, da geht's auch wieder, wo kommt's her? Wo wird's gepoolt? Ist ja auch ein schwieriges Thema. Und von allem einfach ein bisschen weniger. Dann ist das auch in Ordnung. Und das gilt halt bei diesen Garnelen genauso. Möglichst nicht aus dem Pazifik. Da bringt auch das beste Label nichts, weil es geht auch um die Art und Weise, wie die Menschen dort behandelt werden, die das produzieren. Diesen ethischen Aspekt, da redet halt immer keiner drüber. Und möglichst einfach richtig schön stark einreduzieren und sich das mal gönnen. Und dann was Anständiges.
Gut, zusammenfassend lässt sich also sagen, Fische aus Nord- und Ostsee, also sowas wie Kabeljau, Dorsch, Hering, so die klassischen Fische, da kann man eigentlich relativ bedenkenlos einkaufen, wenn man jetzt nicht bei ihnen vorbeischauen kann, weil man ganz woanders wohnt, zum Beispiel. Und auch keine Lust hat, irgendwie sich im Internet jetzt stundenlang schlau zu machen, wenn man mal gerade spontan Bock auf Fisch hat. Also, was macht man da?
Genau, ich will kein Spielverderber sein. Aber so per se zu sagen, aus Nord- und Ostsee ist halt auch schwierig. Die Ostsee zum Beispiel ist auch kurz vorm Aussterben, ist auch so ein sterbendes Meer. Zum Beispiel Fisch aus der Ostsee ist halt einfach gar nicht super toll. Also wenn man halt
auch kein Hering?
Nee, die Heringsquoten haben sie gerade wieder um 60%, glaube ich, gesenkt, weil der Hering so stark zurückgegangen ist. Also wirklich von allem ein bisschen weniger. Dann kann man auch von den kleinen Küstenfischern aus der Ostsee mal was holen. Man kann es halt unglaublich schwer per se sagen, welchen Fisch in welcher Saison man fangen kann. Durch den Klimawandel haben wir auch ständig Veränderungen. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Anfang des Jahres riefen ganz viele Gastronomen an, die von irgendwelchen Fischern Zander bekommen haben, die voll mit Drogen waren, die einfach im Januar und Februar schon Eier hatten. Das ist normal so. Die waren 3 Monate früher dran als sonst. Also man muss zum Fischhändler seines Vertrauens gehen und man muss vielleicht auch ein paar unangenehme Fragen stellen, ohne mit dem Finger auf jemanden zu deuten und einfach einfordern, dass sich der Händler doch bitte darum kümmert, zu erfahren, wo kommt der Fisch her, ist er gerade in der Laichzeit oder nicht. Darum geht's halt einfach. Also es geht dann, man kann das nicht alles selber übernehmen, man muss zum Handel gehen und beim Handel das einfordern. Und wenn die mit den Augen rollen, dann gehe ich zum Nächsten oder ich beschwere mich über denjenigen, der mit den Augen rollt. Das ist ein Thema und die müssen sich einfach mehr informieren. Das ist das große Problem. Also per se irgendwas zu sagen, das ist gut und das ist nicht gut. Es gibt so Fisch wie Seelachs oder so, da gibt's noch relativ viel von. Die kann man fast bedenkenlos essen. Dann kann man Kabeljau, zieht sich durch den Klimawandel immer weiter zurück. Wenn man voll Lust hat auf Kabeljau, macht das im Dezember, Januar, Februar, dann kommt er an die Küsten. Wenn man Lust hat auf Rotbarsch, würde ich jetzt einfach mal sagen, im August, September, Oktober. Und dann hat man auch 3 Monate schön viel Rotmarsch gegessen. Die Schollen sind auch bis Oktober noch richtig schön und in der Küstennah gefangen. Wenn es geht, auch Stellnetzfischerei, das ist immer am tollsten. Dann kann man auch mal einen schönen Steinbutt im Sommer essen. Im Sommer hast du ein riesengroßes Fischangebot an den Küsten. Und generell ist der Verbraucher aufgefordert, zu seinem Fischhändler des Vertrauens zu gehen und dort zu fragen und ein bisschen zu nerven. Und da muss sich halt was tun, halt einfach, da muss umgedacht werden. Man kann nicht immer sagen, der Verbraucher ist an einem schuld. Es gibt definitiv eine Nachfrage nach nachhaltigen Fisch, aber es gibt keine Informationen, überhaupt gar keine vernünftigen Informationen. Und man darf sie nicht hinter Labels verstecken und man darf nicht sagen, hey, der Thunfisch wurde mit Hand gefangen. Das ist halt alles nicht ehrlich. Und da muss man einfach dann unangenehme Fragen stellen und ja.
Das heißt, es gibt im Internet auch keine Website, die Sie empfehlen können, wo Sie sagen können, die informieren irgendwie so, dass man in einer angemessenen Zeit, sagen wir mal in einer halben Stunde, deutlich schlauer ist.
Es gibt ja diesen Fischführer von Greenpeace, der ist schon mal halt nicht schlecht. Da kann man ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Also mit einem Kollegen zusammen habe ich jetzt eine neue Firma gegründet, The Good Fish Guys, und wir kümmern uns halt genau um dieses Thema gerade. Und da wird es nächstes Jahr eine Internetseite geben mit so einem kleinen Kalender, der aber immer nur vorausschauend für ein halbes Jahr ist. Mhm. Weil ich einfach nicht sagen kann im Januar, ob es im Dezember zum Beispiel Zander gibt, den man mit gutem Gewissen kaufen kann oder anbieten kann. Und das ist ja auch oft von Region zu Region verschieden. Also generell im Internet recherchieren, ja, sich so ein bisschen Basisinformation kann man sich einholen. Und dann geht es aber halt daran, die Produzenten zu fragen oder halt die Händler zu fragen.
Wie heißt der Fischguide? So Good?
The Good Fish Guide.
The Good Fish Guide,
okay. Genau. Okay. Das ist mit Fischmann Micha, der hat früher in der Markthalle in Berlin auch eine kleine Räucherei gehabt und sehr, sehr bekannt, der ist in die Uckermarkt gegangen dann. Das ist ein richtiger Glücksfall gewesen. Das ist so ein Typ, der halt auch so denkt wie ich. Und das ist halt super schwierig, jemanden zu finden. Und wenn man plötzlich das Gefühl hat, man ist nicht mehr allein auf dem Feld und redet nicht alleine gegen Wände, dann haben wir uns halt einmal zusammengetan und haben aus der Not eine Tugend gemacht und haben jetzt auch schon einige Anfragen gehabt, also gerade Berliner Gastronomie, Hamburger Gastronomie, die dann halt auch für ihre Speisenkarten so einen kleinen Kalender haben wollen und nachhaltiges Konzept haben möchten. Aber auch Großhandel in der Schweiz haben wir schon Anfragen. Also es gibt tatsächlich eine riesengroße Nachfrage. Und wir versuchen jetzt erstmal zu bedienen, aber wie ich schon gesagt habe, also wenn jemand sich selber informieren möchte, im Internet gibt es viele Quellen, gibt aber auch viel falsche Informationen, wirklich einfach den Händler fragen und nerven.
Mhm. Und Good Fish Guys, um das nochmal, ne? Also genau. Kerle, nicht Guide, sondern Guys. Guys.
Mhm. Ja, Fazit, Augen auf beim Fischkauf, ne?
Ja.
Sich immer ein bisschen mehr schlau machen, als man es bisher vielleicht getan hat, gerade in diesem Feld. Ich fand es unglaublich spannend, Herr Bayer. Wir haben, glaube ich, viel gelernt.
Angelika, oh ja,
oder?
Oh ja.
Also wirklich.
Ja. Ich dachte schon, ich wüsste viel, aber ist doch nicht so.
Nein, vielen, vielen Dank für den Besuch.
Das war wirklich toll. Danke schön.
Danke sehr.
Danke.
Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/podcast.